Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Ich bin Tanja Clement und heute sprechen wir über kritische Ladeinfrastruktur und den Rundfunkbeitrag. Außerdem sprechen wir mit dem Verfassungsexperten Professor Dr. Joachim Wieland über die Position unserer Verfassung. Wenn das Stromnetz ausfällt, der Mobilfunk gleich mit, kurzum, wenn nichts mehr funktioniert, dann gibt es ein paar Dinge, die müssen eben trotzdem gehen. Deshalb ist es besonders wichtig, für diese kritische Infrastruktur entsprechende Absicherungen zu haben. Aber wie läuft das, wenn Polizei, Feuerwehr und Co. zukünftig auch mit E-Fahrzeugen unterwegs bzw. auf die Unterstützung durch selbige angewiesen sind? Meine Kollegin Scarlett Lüsser kommentiert.
Um das Klima zu verbessern, soll in den nächsten 10 Jahren möglichst viel auf grüne Energie und schadstoffausstoßarme Kraftstoffe umgestellt werden. Die städtischen Busse stellen dabei auch keine Ausnahme dar. Doch wie der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, VDV, in einem Positionspapier klarmachen möchte, fehlt es hierfür noch an der nötigen Infrastruktur. Diese Thematik ist auch für den Katastrophenschutz nicht uninteressant, denn sollten Evakuierungen nötig sein, sind die städtischen Busse die ersten Fahrzeuge, die schnell vor Ort sind und viele Menschen transportieren können. Der städtische Busfahrplan kann dann flexibel angepasst werden und durch Notfallreserven an Treibstoff können Busse auch weite Strecken zurücklegen und sogar als vorübergehende Notunterkünfte genutzt werden, da sie beheizt sind. Wie der VDV erklärt, funktioniert das aktuell noch problemlos. Doch für eine effiziente Umstellung auf batterieelektrische und wasserstoffbetriebene Busse braucht es noch eine deutliche Weiterentwicklung bei der verfügbaren Ladeinfrastruktur sowie der Reichweite bei alternativen Kraftstoffen. Und diesen Problemen sehen sich natürlich nicht nur die öffentlichen Verkehrsmittel gegenüber, sondern auch Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge. Um nun aber bei dem Beispiel der Busse zu bleiben. Die Infrastruktur von E-Ladesäulen ist noch zu wenig ausgeprägt und die Ladekapazität ist vergleichsweise knapp bemessen. Das führt dazu, dass die Busse mit ihrer Akkulaufzeit vielleicht auf den normalen Linienbetrieb abgestimmt sind, aber Abweichungen davon nicht eingeplant werden können, was den Stadtbussen in einer Notlage die Flexibilität nimmt. Hinzu kommt außerdem, dass flüssige Treibstoffe wie Diesel und Benzin auf Vorrat eingekauft und gelagert werden können und somit auch im Katastrophenfall für eine schnelle Betankung und ein Fortkommen der Busse garantieren können. Das Laden eines Busses hingegen benötigt Zeit und zusätzlich fehlt uns aktuell die Technologie, um große Mengen von erzeugtem Strom zu speichern. Also sähe es beispielsweise bei einem Blackout ziemlich duster für unseren Zivilschutz aus. Dem kann man natürlich mit verschiedenen Alternativkonzepten entgegenwirken, aber das ändert nichts daran, dass die Ladeinfrastruktur dringend ausgebaut werden muss und dass auch solche Notfallszenarien in der Planung und Anschaffung mitbedacht werden müssen.
Der Rundfunkbeitrag für die Jahre 2025 bis 2028 wird voraussichtlich um 58 Cent angehoben. Das ist das Ergebnis des 24. Berichts der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, kurz KEF, der Rundfunkanstalten. Den größten Bedarf macht nach wie vor das Personal aus. Mein Kollege Sven Rudolph hat sich mit den Details befasst.
ARD und ZDF sind wohl die bekanntesten öffentlichen Unternehmen in Deutschland. Ihre Finanzierung über den Rundfunkbeitrag wird dabei spätestens alle 2 Jahre durch den KEF ermittelt und neu bewertet. So ist es unter anderem im Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag festgehalten. Für die Jahre 2025 bis 2028 empfiehlt die Kommission nun, den Beitrag auf 18,94 € anzuheben. Dadurch werden die Rundfunkanstalten trotz der vorgenommenen Kürzungen bedarfsgerecht finanziert. Eine Unterschreitung dieses Beitrags könnte so die Kommission die Erfüllung des derzeitigen Auftrags gefährden. Die Berechnung der Rundfunkbeiträge erfolgt dabei über insgesamt 3 Stufen. In einer ersten Stufe übermitteln die Rundfunkanstalten in einer Bedarfsmeldung die zu erwartenden Kosten an die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs. Bei dieser Bedarfsmeldung darf die Kommission besondere Anforderungen an die Vergleichbarkeit der Anmeldungen zwischen den einzelnen Rundfunkanstalten stellen. In einem 2. Schritt prüft die KEF die Angaben und setzt auf Grundlage der eigenen Ermittlungen einen Finanzierungsumfang fest. Zu den Ermittlungen zählt, ob sich die Programmentscheidungen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten im Rahmen des rechtlich begrenzten Rundfunkauftrags halten und ob der aus ihnen abgeleitete Finanzbedarf zutreffend und im Einklang mit den Grundsätzen von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit ist. Nach der Prüfung der angemeldeten Beiträge übermittelt die Kommission etwaige Anpassungsvorschläge des Rundfunkbeitrages, die sie in Anbetracht der Ausgaben für nötig hält, als Empfehlung an die Länder. Die Länder entscheiden in der 3. finalen Stufe über den Umfang des Rundfunkbeitrages. Einen weiteren Anstieg der Kosten konnte unter anderem durch die Schaffung einer Rücklage aus den Mehrerträgen der Medienhäuser entgegengewirkt werden. Die sogenannte Sonderrücklage 3 beläuft sich nach derzeitigen Prognosen auf mehr als 1 Milliarde Euro. Sie soll dazu genutzt werden, den gestiegenen Finanzbedarf für die Jahre 2025 bis 2028 zu decken. Der bei weitem größte Anteil der Gelder für diesen Zeitraum entfällt wie immer auf die ARD. Von der monatlichen Erhöhung entfallen demnach 43 Cent auf die ARD, 14 Cent auf das ZDF und 1 Cent auf die Landesmedienanstalten und nicht einmal 1 Cent auf das Deutschlandradio. Der größte Kostenpunkt bleibt nach wie vor das Personal. Bei diesem weist die Kommission die Medienanstalten auch nochmal darauf hin, dass sie ihre Abbauziele diesbezüglich zu erreichen haben. Außerdem im ARD waren die Medienanstalten diesen Forderungen nicht nachgekommen. Ein weiterer Kostenpunkt bleibt der Ausbau der Telemedien. Diese nehmen in Angebot und Nutzung weiterhin stetig zu. Daher steigen auch ihre Kosten weiter. Die von den Medienanstalten angemeldeten Kosten in diesem Bereich fallen um 32% höher aus als noch im vorherigen Zeitraum. Vor diesem Hintergrund erwartet die Kommission, dass die Anstalten ihre Kostenrechnung für diese Bereiche neu gestalten. Dabei ist dann insbesondere auch die Zuordnung der Programmkosten zu überarbeiten.
Umfragewerte, Schlagzeilen, Social Media. Die Präsenz von demokratiefeindlichen Inhalten und Parteien ist in den letzten Jahren gewachsen. Meine Kollegin Annemareile Walter spricht mit dem Verfassungsexperten Professor Dr. Joachim Wieland über die Auswirkungen auf unsere Demokratie und Möglichkeiten, diese besser zu schützen.
Wir haben heute den Verfassungsexperten Professor Dr. Joachim Wieland im Studio. Er forscht und lehrt zu Rechtsfragen im Verfassungs- und Verwaltungsrecht, ist Mitglied im Verfassungsgerichtshof Nordrhein-Westfalen und hat unter anderem Bundespräsidenten, Bundesregierung und Bundesminister vor dem Verfassungsgericht vertreten. Herr Professor Wieland, die AfD beherrscht momentan die Schlagzeilen. Nach aktuellen Umfragewerten könnte die Partei aus den drei kommenden Landtagswahlen möglicherweise als stärkste Kraft hervorgehen. Wie sattelfest ist unsere Demokratie?
Aus meiner Sicht ist unsere Demokratie sattelfest. Der Verfassungsrechtler betrachtet das natürlich vor allen Dingen mit Blick auf die Verfassung. Und die ist geschaffen worden 1949 in Reaktion auf die deutsche Geschichte im Nationalsozialismus. Wir haben die Möglichkeit, verfassungswidrige Parteien durch das Bundesverfassungsgericht verbieten zu lassen. Das Bundesverfassungsgericht kann feststellen, dass jemand seine Grundrechte verwirkt. Und es gibt auch Möglichkeiten, verfassungswidrige Vereinigungen zu verbieten. Also das juristische Instrumentarium ist vorhanden. Entscheidend ist allerdings nicht allein das juristische Instrumentarium, sondern wichtig ist vor allen Dingen auch, dass das deutsche Volk bereit ist, seine verfassungsrechtliche Ordnung zu verteidigen und daran festhält. Ohne diesen Willen helfen auch die juristischen Vorkehrungen nicht sehr viel.
Nun ist es ja so, dass vor dem Hintergrund des Erstarkens demokratiefeindlicher Parteien die Spitzen der Ampelkoalition jetzt vor kurzem eine Verfassungsänderung angeregt haben. Das Bundesverfassungsgericht soll dadurch besser vor einer parteipolitischen Einflussnahme und auch einer möglichen Unterwanderung von rechts außen geschützt werden. Wie real ist denn diese Gefahr und wie notwendig ist ein solcher Schritt?
Ich glaube nicht, dass die Gefahr unmittelbar bevorsteht. Auch wenn man anschaut, welche Stimmenanteile radikale Parteien auf Bundesebene bisher für sich in Anspruch nehmen können. Trotzdem ist es aus meiner Sicht angezeigt, die Stellung des Bundesverfassungsgerichts in der Verfassung stärker und deutlicher zu verankern. 1949 ist die Verfassung, das Grundgesetz, als Provisorium geschaffen worden und seinerzeit hat man noch nicht alle Einzelheiten, die für die Struktur des Gerichts bedeutsam sind, in die Verfassung aufgenommen. Das sollte man meines Erachtens durchaus tun und das gehört eigentlich zu einer ausgefeilten Verfassungsordnung dazu. Alle Verfassungsorgane sollten in ihren Grundzügen dort geregelt sein. Und das ist bisher beim Bundesverfassungsgericht noch nicht geschehen.
Das ist da noch nicht geschehen. Das heißt, eine Änderung halten Sie für sinnvoll?
Ich halte eine Änderung des Grundgesetzes für sinnvoll. Man könnte dort verankern, dass das Bundesverfassungsgericht aus zwei Senaten besteht, dass die Amtszeit der Richter einmalig 12 Jahre beträgt, nicht verkürzt werden darf, aber auch eine Wiederwahl ausgeschlossen ist. Und man könnte dem Gericht auch ausdrücklich zusichern, dass es über die Verteilung seiner Geschäfte entscheidet. Das würde gewisse Gefahren abwehren. Sonst nach der gegenwärtigen Rechtslage könnte man mit einfacher Mehrheit etwa einen dritten Senat einrichten und den mit der einfachen Mehrheit genehmen Richterinnen und Richtern besetzen und diesem dritten Senat dann alle wichtigen Verfahren zuweisen. Das sollte möglichst nicht möglich sein. Und man könnte durch die Begrenzung der Amtszeit der Richter in der Verfassung auch verhindern, dass Wahl und Abwahl von Richtern manipuliert werden. Also so gewisse Grundzüge sollten aus meiner Sicht durchaus in der Verfassung geregelt werden.
Das war ja unter anderem auch eine Anregung jetzt von Johannes Fechner, dem parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Fraktion, dass, also wie Sie es gerade auch schon gesagt haben, die einfache Mehrheit durch eine Zweidrittelmehrheit zum Beispiel ersetzt werden soll. Wäre damit der oberste Gerichtshof denn ausreichend auch geschützt vor einer parteipolitischen Einflussnahme?
Ich denke, da muss man unterscheiden. Herr Fechner hat vorgeschlagen, das Gesetz über das Verfassungsgericht nur mit Zweidrittelmehrheit zu ändern. Das scheint mir nicht sinnvoll zu sein. Wir kennen solche Hürden für Gesetzesänderungen nicht. Ich halte es für sinnvoller zu sagen, man schreibt die wesentlichen Schutzelemente für das Verfassungsgericht in das Grundgesetz hinein. Das kann dann nur mit Zweidrittelmehrheit geändert werden. Aber die Regelung sollte in der Verfassung erfolgen und so abgesichert werden. Man muss natürlich auch sehen, dass eine solche Verankerung etwa einer Zweidrittelmehrheit für die Wahl der Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts einer Partei eine Möglichkeit gibt, eine Sperrminorität auszuüben, also Regelungen zu verhindern, wenn sie ein Drittel der Stimmen im Bundestag oder Bundesrat erhält. Und das muss man sich sehr genau überlegen. Im Moment kann das Bundesverfassungsgerichtsgesetz mit einfacher Mehrheit geändert werden. Wenn man eine Zweidrittelmehrheit für Änderungen verlangt, verfestigt das die gegenwärtige Regelung. Aber es schließt natürlich auch nicht aus, dass notwendige Änderungen durch jemand, der über ein Drittel der Stimmen verfügt, verändert werden. Also das will sorgfältig abgewogen werden. Trotzdem würde ich insgesamt sagen, die Grundzüge der Organisation und des Verfahrens des Bundesverfassungsgerichts sollten in der Verfassung verankert werden.
Was könnte denn in einem Worst-Case-Szenario jetzt passieren, wenn die vorgeschlagenen Strukturen, also die vorgeschlagene Änderung der Gerichtsstrukturen nicht ins Grundgesetz aufgenommen werden?
Wenn jetzt tatsächlich das Grundgesetz nicht geändert wird, dann sind alle wesentlichen Regelungen für das Bundesverfassungsgericht im Gesetz über das Bundesverfassungsgericht enthalten. Und wenn radikale Parteien eine Mehrheit etwa im Bundestag erlangen würden, dann könnten sie dieses Bundesverfassungsgerichtsgesetz mit ihrer einfachen Mehrheit ändern. Sie könnten etwa sagen, wir schaffen einen neuen Senat. Der muss alle staatsrechtlich relevanten Fragen entscheiden und den besetzen wir mehrheitlich praktisch mit uns genehmen Richterinnen und Richtern. Das wäre der Worst Case. Das würde das Funktionieren des Bundesverfassungsgerichts und den Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung dann deutlich behindern. Deshalb würde tatsächlich es sich anbieten, jetzt eine entsprechende Regelung in die Verfassung, also in das Grundgesetz aufzunehmen, die bisher nur einfach gesetzlich vorhanden ist.
Das juristische Echo auf die Vorschläge der Ampel fällt ja sehr unterschiedlich bisher aus. Also das hatten Sie vorhin ja auch schon erwähnt, dass im Falle von Zweidrittelmehrheiten eben auch neue Blockademöglichkeiten geschaffen würden.
Das scheint mir auch tatsächlich die Gefahr zu sein. Also die Zweidrittelmehrheit hilft mir, solange ich bei den demokratischen Kräften eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag habe. In dem Augenblick, wo radikale Parteien ein Drittel der Stimmen oder mehr im Bundestag verfügen, dann haben sie natürlich die Möglichkeit, jede Änderung zu blockieren. Das ist diese Blockadeposition, die man schafft. Ich glaube trotzdem, man kann die Grundzüge der Struktur des Bundesverfassungsgerichts mit dieser Zweidrittelmehrheit absichern, weil sich das bewährt hat und aus meiner Sicht jetzt keine Notwendigkeit besteht, in absehbarer Zeit dann Änderungen durchzuführen, wo man unbedingt eine Zweidrittelmehrheit braucht. Das ist ein einmaliger Akt. Jetzt hätte man die Zweidrittelmehrheit und darum sollte man das jetzt auch machen.
Für wie wahrscheinlich halten Sie das denn nach dem jetzigen Stand, dass diese angestrebte Grundgesetzänderung auch tatsächlich vollzogen wird?
Das ist immer ein Problem. Wenn man das Grundgesetz ändern will, braucht man nach den Stimmenverhältnissen im Bundestag und Bundesrat die Zustimmung der Opposition. Und die Opposition wird natürlich einen gewissen Preis dafür verlangen, dass sie diese Zustimmung gibt. Mir scheint aber, wenn man die politische Diskussion im Moment verfolgt, eine grundsätzliche Bereitschaft der demokratietragenden Parteien im Bundestag zu bestehen, mit Zweidrittelmehrheit eine solche Verfassungsänderung durchzuführen. Das war in der Vergangenheit nicht so das Thema, aber ich habe den Eindruck gewonnen, dass es gegenwärtig eine reale Chance wäre, diesen vernünftigen Schritt zu tun.
Gäbe es denn juristische Alternativen, um einer Entmachtung des Bundesverfassungsgerichts vorzubeugen?
Juristische Alternativen sehe ich eigentlich nicht. Okay. Der juristische Schutz von Verfassungsorganen muss in der Verfassung stattfinden. Darum müsste man die Verfassung ändern. Ohne eine Verfassungsänderung kann man zwar im politischen Raum versuchen, darauf hinzuwirken, vernünftige Entscheidungen zu finden und Änderungen am Bundesverfassungsgerichtsgesetz zu ändern. Aber verfassungsrechtlich gesichert ist das nicht. Darum sehe ich tatsächlich zu einer Verfassungsänderung keine realistische Alternative.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Wieland, für das interessante Gespräch.
Gerne.
Das war's für diese Woche. Schön, dass Sie mit dabei waren. Machen Sie es gut und bis nächsten Dienstag.